Wir wollen gemeinsam die ersten fünf Verse des 2. Thessalonicher Briefes lesen, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, so dass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag und dass wir diesen Nachmittag nicht irgendwie verbringen dürfen, sondern in der Gemeinschaft mit dir und unter deinem Wort. Und es soll so sein, wie wir gesungen haben, dass wir nicht schläfrig müde sind, sondern stille und hörbereit sind auf das, was du uns zu sagen hast. Und du hast uns etwas zu sagen. Du weißt, wo es in unserem Leben fehlt, krankt und mangelt, wo Dinge verbogen sind, wo wir schief gewickelt sind, ausgeringt sind. Und wir danken dir für den Dienst, den du auch heute Nachmittag an uns tun willst, durch dein Wort lebendig gemacht, durch deinen Geist. Danke, dass du immer wieder in unser Leben hineinsprichst, hineinwirkst und in deiner Liebe hinein investierst. Und danke, dass wir so an deiner Hand gehen dürfen. Und nun bitten wir dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst, sie prägst und gestaltest, unseren Bruder ausrüstest, das zu sagen, was zu sagen ist. Wir danken dir auch für unsere Geburtstagskinder. Wir bitten dich für beide, segne sie und setz sie auch in ihrem neuen Lebensjahr zum Segen. Hab du von Herzen Dank, dass du so ein wunderbarer, so ein treuer Herr bist. Gepriesen seist du und gelobt sei dein heiliger Rettername. Amen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nichts Besseres, als dass es im Mai regnet. Das ist Wachstumswetter. Und wie das explodiert. Innerhalb weniger Tage, fast Stunden, man kann dem zuschauen. Es gibt nichts Besseres, als dass wir zusammen sind unter dem Wort Gottes. Das ist Wachstumswetter. Da kann man zuschauen, wie sich die Gesichter aufhellen, wie das Wort Gottes hineingeht in uns. Wir brauchen das. Wir brauchen das ganz dringlich. Zwar sind wir zu allen Stunden, jeden Augenblick mit unserem Herrn verbunden und leben mit ihm. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, jeden Augenblick, aber in ganz besonderer Weise Wachstumswetter, wo wir zusammen sind unter seinem Wort. Ist klasse. Jetzt der 2. Thessalonicher Brief, die Gemeinde, das heutige Saloniki, eine Gemeinde in Verfolgung, in schwerer Verfolgung, in Bedrängnis. Das ist eigentlich für uns ein fernes Thema. Das ist ein fernes Thema. Ich sage ausdrücklich für uns hier. Es ist ein ganz enges, bedrängendes, wirkliches Thema für den Hauptteil all derer, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen auf dieser Erde heute. Da hatten wir eine wunderschöne Reise der Türkei. Das ist ja ein fantastisches Land da, die Ägäis. Kriegt man die Augen nicht mehr zu. Schade, wenn man da schläft in der Nacht. Der Vollmond, das Wasser beglänzt und alles. Wunderschönes Land. Wer dort Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, ist in großer Bedrängnis. In großer Bedrängnis. Wir waren da auf dieser Reise. Ich habe eigentlich zu mir gesagt oder bei mir beschlossen, ich will nie in die Türkei, weil diese Zustände dort so sind. Aber wie soll ich anders an die Städten der Sendschreiben kommen? Die sind eben nun mal in der Türkei. Und auch eine zweite Reise, die habe ich mir noch vorgenommen für die nächsten Jahre auf den Spuren des Apostels Paulus. Da reisen wir eben nicht im Israelland, sondern da reisen wir in der Türkei. Dann kehren wir ein in einem kleinen Café in einer Stadt in der Türkei. Das führen zwei Christen, ein Türke, der Christ geworden ist, und seine Frau, die kommt aus der Schweiz. Und sie wollen das so mit diesem Kaffee, dass Menschen kommen und sie fangen an, von ihrem Glauben zu reden. Und auf unsere Frage, ja, wie geht das so und wie empfinden Sie die Situation, hat er ganz klar und eindeutig gesagt, eigentlich müssten wir jeden Tag um unser Leben fürchten. Eine Gemeinde in der Verfolgung. Im Januar, da bin ich früh morgens mit unserem Bischof Singh losgefahren von Weissach aus, dieser Stadt dort am Meer, hinauf in die Berge nach Orissa. Wir haben von unserer Indienarbeit aus christliche Mission Indien, Kinderheime Netanya, einige Gemeinden dort, die in tiefste, schwerste Situationen gekommen sind. Und das sieht schon, das lässt einen nicht mehr los. Wenn wir da durch die Dörfer fahren und weithin stehen nur noch Ruinen. Die eine Kirche abgebrannt, weithin bis auf die Grundmauern, aber es steht noch der Vorderteil, diese Wand und das angekohlte Kreuz. Hunderte von Christen sind, man muss sagen, Vieh ist wie Vieh erschlagen worden. Viele Tausende sind geflüchtet. Ich hatte einige von ihnen das Jahr vorher getroffen in unseren Missionseinrichtungen, wohin sie sich geflüchtet hatten. Und jetzt waren sie zurückgekehrt in ihre Dörfer, weil sie dort ihre kleinen Grundstücke haben. Nur mit denen können sie sich eigentlich ernähren. Aber da leben sie in den Ruinen ihrer Häuser. Bis heute hat sich die Situation nicht grundlegend geändert. Sie würden glattweg verhungern, wenn wir nicht jede Woche von Andhra Pradesh aus Hilfstransporte bringen würden mit dem Lebensnotwendigsten. Wenn sie etwas anpflanzen, kommen sofort die Hindu-Nachbarn und reißen es ihnen wieder heraus. Es liegen wohl Steine da. Wir haben geholfen bei der Beschaffung von Ziegeln, dass sie ihre Häuser wieder bauen können. Sie dürfen keinen einzigen Stein mauern. Sofort sind die Nachbarn da. Der Hass ist unbeschreiblich. Verfolgte Gemeinde ist Wirklichkeit heute. Das sind nur zwei Streiflichter. Wenn wir diesen zweiten Thessalonicherbrief miteinander hören und uns anreden lassen, dann sind wir zunächst wie Paulus hier hineingestellt in die Gemeinschaft, in die mittragende Gemeinschaft. So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Denn es ist noch nicht unsere Wirklichkeit. Wir wollen das ganz klar sagen. Wir wollen es auch dankbar sagen. Ob wir so dankbar sein können, wenn ich diese Christen, wie wir ihnen begegnet sind, ich habe an dem ganzen Tag kein einziges Wort der Anklage oder Rache gehört. Wisst ihr, was unser Thema war mit den Gemeindeältesten, den Pastoren, wo wir viele Stunden drüber geredet haben? Was können wir tun, dass wir uns wieder versöhnen, dass unsere Nachbarn ihren Hass verlieren, dass wir wieder gemeinsam leben können? Die Christen suchen in ihrer aussichtslosen Situation eigentlich Wege zur Gemeinsamkeit. Es haben sich zwei Vorschläge, ganz praktische, dann herauskristallisiert. Wir wollen in diesem Gebiet eine Schule gründen, eine Schule mit sehr, sehr guten Lehrern. Wir wollen das finanzieren. Über die Kinder geschieht vielleicht Versöhnung. Das ist in diesen Dörfern ein Türöffner. Dass wir sagen, ohne Ansehen, da können natürlich und selbstverständlich auch eure Kinder kommen und erhalten eine gute Ausbildung. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es fehlt an Wasser. Wie vielerorts in Indien. Und die Christen haben vorgeschlagen, helft uns dabei, dass wir Brunnen bohren, dass gutes Wasser zur Verfügung steht. Und dann kann jeder kommen. Das sind kein Christenbrunnen, wo nur Christen Wasser holen dürfen. Alle. Vielleicht öffnet das einen Weg zu unseren Nachbarn. Verfolgte Gemeinde, die wächst, die einen Blick hat. Nicht wie geschieht uns so Unrecht. Es geschieht ihnen tiefstes Unrecht. Wie sind wir so schlimm dran? Sie sind schlimm dran. Sondern wie können wir die anderen wieder erreichen, den Hass abbauen und dazu helfen, dass Frieden wird, dass das Miteinander gelingt, dass das gelebt wird. Paulus an diese Gemeinde in Saloniki, so ein Glied leidet. Er tröstet sie, er ermutigt sie. Er weist sie hin und erinnert sie und stellt sie, das ist unsere erste Überschrift, auf das Fundament einer Gemeinde. Er redet dann zum Zweiten vom Wachstum der Gemeinde und drittens von der Bewährung der Gemeinde. Das Fundament der Gemeinde. Wir kennen ja die Briefeingänge, so nebenbei gesagt, bei uns unterschreibt man unten am Brief. Hier steht die Unterschrift schon ganz am Anfang. Das zeigt, dass das eine andere Form war, das war eine Rolle. Und wenn ich dann die Briefrolle, wenn ich da anfange zu lesen, wenn ich da das ganze Ding aufrollen muss, dann verheddert sich alles. Wir hatten das geschrieben. Deshalb, die Unterschrift kommt am Anfang. Von Paulus, dem Boten Gottes, in der Gemeinschaft mit Silvanus und Timotheus. Er redet nicht allein. Auch Paulus, der begnadete Bote Gottes, ist kein Einzelkämpfer. Er ist eingebunden in eine tragende Gemeinschaft. Und nun grüßt er diese Gemeinde, grüßen Sie diese Gemeinde. Ganz bewusst. An die Gemeinde in Thessalonich in Gott. Das einzige Mal, dass das am Briefeingang steht. In Gott. Gerade diese verfolgte Gemeinde in ihrer bitterschweren Situation, sie steht nicht abseits. Sie ist nicht außerhalb der Reichweite Gottes. Sie lebt in Gott. Das ist zunächst einmal ganz wörtlich räumlich zu verstehen. In Gott leben, in seiner nächsten Nähe. So hat der irdische Jesus im Israelland zu den Leuten gesagt, kommet her zu mir. In nächste Nähe gerufen. Und er verheißt das den Seinen, diese Nähe, wer in mir bleibt und ich in ihm. Da geschieht etwas, der bringt viel Frucht. Die Gemeinde in Gott. Was heißt denn das räumlich? Jesus erklärt das näher. Das, was wir gerade tun, jetzt sind wir gerade in besonderer Weise in Jesus Christus. Wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da gibt er seine feste Zusage. Da wird diese räumliche Nähe gelebt. In Gott, in Jesus Christus. Da, wo wir da sind, in der Gemeinschaft miteinander. Wo der Leib zusammen ist, da ist der Kopf nicht weit. Und es gibt keinen Leib ohne Kopf. Ohne das Haupt, da ist er in besonderer Weise da. Wir merken das ja auch. Solche Stunden, das ist ja nicht so, dass ihr jetzt eine Kurzbibelschule macht, um euer Wissen wenig zu erweitern. Das geschieht sicher auch. Oder um diese Tage da zwischen dieses verlängerte Wochenende irgendwie rumzubringen. Wenn es draußen regnet, ist hier ein netter Saal. Und da kann man gemütlich sitzen, gut essen kann man hier auch. Das ist ja nicht das Entscheidende. Sondern zusammen sein in dieser Gemeinschaft und in besonderer Weise mit unserem Herrn. In Gott leben. Das heißt in der Gemeinde sein. In Gott leben, das heißt in seinem Wort sein. In Gott leben, das heißt, ihm begegnen, mit ihm reden, im Gebet. Da ist das verdeutlicht. Der Gemeinde in Thessalonich, die in Gott ist, die in seiner engsten Nähe lebt, es wird ergänzt durch in Gott, unserem Vater. Du bist inhaltlich gefüllt. Vater, das heißt eigentlich, das griechische Wort, das hebräische Wort, von dem es kommt, der es knospen lässt. Das geschieht, wenn wir in Gott, in der Gemeinschaft mit Jesus sind. Da wächst etwas. Da geschieht etwas. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ihr aus dieser Stunde, aus dieser Kurzbibelschule mit ihren gedrängten Stunden, wo wir in Jesus Christus sind, wenn ihr da wieder hinausgeht, seid ihr anders, wie ihr vorher wart. Da geschieht etwas. Da verändert sich unser Herz, unsere Person. Wer in Gott ist, wer in Jesus Christus lebt, da geschieht Verwandlung. Das ist wie bei einem Ehepaar. Je länger sie verheiratet sind, umso mehr gleichen sie sich. Du hast auch schon gemerkt. Je länger sie verheiratet sind, umso mehr gleichen sie sich. So ist das mit unserer Gemeinschaft mit Jesus. Er verwandelt dich. Allerdings, du gehst nicht so hinaus, wie du hereingekommen bist. Das kann auch in bestürzender Weise sein. Das kann auch dazu führen, dass dein Leben gerade nicht mehr wächst, sondern dass es sich verhärtet. Das kann auch sein. Das biblische Wort für Verstockung, das heißt eigentlich verkalken. Wie geschieht denn verkalken? Verkalken, das geschieht nur, wenn Wasser fließt. Wenn Wasser fließt. Und wenn ich dieses Wasser nicht weiter fließen lasse, dann verkalkt's. Wo ich dem lebendigen Jesus begegne, wo ich in ihm bin und mich ihm nicht öffne, wo das nicht meine Bitte ist, Herr, rede zu mir. Ich brauche das. Ich will mich verändern lassen. Da geschieht Verkalkung. Da legt sich das immer in mehreren Schichten um mein Herz, bis nichts mehr durchdringt. Nichts mehr durchdringt. Dass es unsere Bitte bleibt, wo wir das Wort Gottes hören und wo es an uns herankommt. Herr, ich möchte nicht verkalken, sondern ich möchte wachsen dabei. An die Gemeinde in Gott. In dem, der es knospen und wachsen lässt, aber nicht automatisch, wo du willst. Wo du willst. Wo du dich öffnest. Der Heilige Geist macht in deinem Leben keine Zwangsveranstaltung, sondern nur freiwillig. Darf ich es noch mal in dem Beispiel sagen? Als ich studiert habe, habe ich einige Semester in Hamburg gelebt. Da hatte ich ein wunderschönes Zimmer. In St. Pauli, zwei Querstraßen weg von der Reeperbahn. Wunderschönes, großes Zimmer zu einem billigen Preis. Spottpreis war das, glaube ich. 70 Mark hat es damals gekostet. Aber eine Bedingung war damit verbunden. Das Zimmer haben zwei alte Damen vermietet, die sehr, sehr gerne Krimis angeschaut haben. Aber sie haben sich immer so sehr erschrocken dabei. Und deshalb war die Bedingung, der in diesem Zimmer wohnt, der muss, wenn er da ist und ein Krimi kommt, dazu sitzen. Ich habe noch nie so viele Krimis gesehen wie in der Zeit in Hamburg. Die eine Dame war ausdauernd, mit der habe ich lange geschaut, die andere ist immer gleich aufgesprungen, wenn die ersten Schüsse fielen, war sie weg. Da hat meine Gegenwart nicht viel genützt. Aber die andere hat mir fleißig Grog gekocht. Ich habe noch nie so viel Grog getrunken. Ich glaube, ich habe die Krimis gar nicht mehr so bewusst bis zum Ende miterlebt. War meine Zeit in Hamburg, die Krimi-Zeit. Wunderschönes Zimmer, es war möbliert. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat mir das gefallen. Ein wuchtiger Schreibtisch, ein riesiger schwarzer Schrank. Also das war richtig herrenmäßig. Aber im Laufe der Zeit ist mir das auf den Geist gegangen. Und dann habe ich gesagt, Frau Paul, das hat sie geheißen, Frau Paulsen, sie hatte noch mehrere Zimmer, es war eine große Wohnung, könnten wir nicht ein bisschen umräumen? Sie haben doch so schöne, helle Schränke dort. Dann stellen wir den in das andere Zimmer und da eine nette Sitzgruppe haben sie auch. Nein, hat sie gesagt, das Zimmer bleibt, wie es ist, oder sie ziehen aus. Also blieb ich in dem Herrenzimmer im Krimihaus. Wer mich damals besucht hat in Hamburg, der konnte nicht draufschließen, was mein Geschmack ist, sondern ich lebte ja möbliert. Ich konnte nichts ändern. Wisst ihr, so ist das bei vielen Christen. In uns lebt der Heilige Geist. Wir sind eingezogen, als wir gläubig wurden, in unser Herz. Ein Mitaspekt von dem in Jesus Christus sein. Er lebt in uns und wir in ihm. Aber bei vielen Christen, da lebt der Heilige Geist möbliert. Er ist im Herz. Aber da steht der wuchtige Schrank des Ehrgeizes. Da ist dieser Stuhl der Selbstgerechtigkeit. Dort der bequeme Sessel des Beleidigtseins. Das kleine Schränkchen der Unaufrichtigkeit, die wir immer wieder haben. Jetzt kommt der Heilige Geist und sagt, du, ich würde bei dir gern umräumen. Ich würde gern diesen Schrank, dieses Monstrum der Selbstgerechtigkeit hinaus tun und würde einen wunderschönen, funktionalen Schrank, in dem alles enthalten ist, was du brauchst für ein gutes Leben, den würde ich dir reinstellen. Du sagst nein. Du kannst da bleiben, also in meinem Möbel. Der Heilige Geist lebt in dir. Lebt er nur möbliert als Untermieter? Oder darf er gestalten? Darf er gestalten? Er redet dich an, er redet mich an und sagt, du, ich würde es gern raustun. Ich würde es gern verändern. Dann sag ihm doch, ja. Ich habe ja schon oft versucht, selber umzumöblieren. Aber ich bring's nicht fertig. Machst du. Wo wir uns so öffnen und ganz kindlich sagen, ich kann nicht, gestalte du. Da geschieht etwas. Wir sind letztes Jahr umgezogen. Wir waren 21 Jahre lang in Dettingen. Wunderschönes, riesiges Pfarrhaus. Hat, glaub, meine Frau weiß, wie viele Fenster es hat. Die hat da immer gestöhnt. Als wir das erste Mal das Haus besichtigt haben, klar war, wir gehen nach Dettingen und wir sind zurückgefahren, da hat meine Frau plötzlich angefangen zu heulen. Da habe ich gesagt, ist so schlimm dort. Nein, hat sie gesagt, hast du die Fenster gesehen? Da sage ich, sind doch schöne Fenster, Sprossenfenster. So richtig urtümlich. Hat sie gesagt, und wer putzt die alle? Als wir da umgezogen sind in den vielen Zimmern, was hat sich da alles angesammelt? Leute, das hat man nicht glauben. Echt nicht. Ich weiß nicht, wie oft wir zum Sperrmüll gefahren sind. Und am Schluss habe ich die ganze Jungenschaft, den Jungmännerkreis bestellt und die haben den ganzen Krempel rausgeworfen. Das gab so einen riesigen Haufen auf dem Parkplatz. Aber mir hat es gefallen in dem Haus und mit der Einrichtung. Und dann hat meine Frau gesagt, ich schau mal für unsere neue Wohnung, wenn man davon, es waren glaube ich 11 Zimmer in 4 zieht, es bedarf schon einer logistischen Meisterleistung. Und dann hat sie sich das angeschaut, wisst ihr, ich bin schnell entschlossen, wenn man da in ein Möbelhaus geht und wir suchen eine Sitzgruppe und wir gehen da in der ersten vorbei und sagen, ja, die wäre gut. Das könnte man nicht mehr. Und meine Frau hat eine ungeheure Ausdauer. Und dann habe ich schließlich gesagt, schau du. Und dann ist sie allein gegangen und hat es eingerichtet. Und ich durfte nicht mal in die Wohnung. Sie hat gesagt, jetzt warte nur, schau es an. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, die Sitzgruppe, den Tisch, die Stühle, was sie da alles eingerichtet hat, ich war überwältigt. Klasse. Man muss sich allerdings dran gewöhnen. Naja, so klar, wenn der alte Sofa nicht mehr da ist, da wusste ich schon, wo ich den Kopf hinlege und so. Jetzt beim Neuen, das dauert. So ist es auch geistlich. Der Heilige Geist will umräumen. Man muss sich dran gewöhnen, dass es jetzt anders wird in meinem Leben. In Jesus sein. Das ist das Fundament. Und jetzt Gnade sei mit euch. Das ist ein biblisches Hauptwort. Gnade. Eigentlich ein großer Bedeutungsumfang. Freude haben an jemand, Lust haben an jemand. Das spricht er uns zu von unserem Herrn aus. Zeigt mir das. Wo gibt es sonst irgendeine Religion oder Philosophie oder Ideologie oder was auch sonst, wo das der zentrale Mittelpunkt ist? Gott ist in euch verliebt. Mir hat es geheißen im Lied, es gibt bedingungslose Liebe. Es gibt bedingungslose Liebe. Wir singen das so, aber das ist die Grundlage. Gott ist verliebt in uns. Das können wir gar nicht beeinflussen. Das können wir nicht beeinflussen. Auch wenn wir das vielleicht manchmal gern hätten. Wenn man so den Weg mitverfolgt, wir haben 3 Söhne, wenn da diese Zeiten kommen, oh, das wäre ein Mädel. Thomas hat immer gesagt, die heirate ich. Meine Frau war ganz praktisch und hat gesagt, ich bin aber katholisch. Er sagt, das macht nichts aus. Die heirate ich. Die liebe ich. Und da überall hat er nur von dieser Gisela geredet. Und ich habe mal gefragt, weiß die das? Hat er gesagt, nein. Schwierig, dass sich einer verlieben muss. Das kann ich nicht beeinflussen. Gott ist verliebt in dich und mich. Das ist die Grundlage überhaupt dessen, dass wir Kinder Gottes sein können. Deshalb heißt es, wir werden gerecht allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Ich kann das nicht beeinflussen. Du musst mich lieben. Er muss gar nichts, aber er tut's. Noch einmal von heute Morgen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeden Einzelnen. Dass er das uns zuspricht. Auf der anderen Seite ist so, da ist jemand verliebt in mich und ich liebe ihn nicht. Ist auch keine gute Beziehung. Das kann nicht laufen. Liebe, die erwidert wird. Gnade sei mit euch. Von Gott her, von Jesus her, ist alles geschehen. Er spricht dir das zu. Du, ich liebe dich. Und du sagst, gut, okay. Aber du nimmst es nicht auf in dein Leben. Ich liebe dich, sagt Jesus. Und du? Du willst dein Heil verdienen. Du willst etwas schaffen. Du sagst, ja, du liebst mich, aber ich mache mich liebenswert. Es geht nicht. Liebe kann nur erwidert werden durch Gegenliebe. Dann entfaltet sie sich in mir selber auch. Gnade sei mit euch, umsonst geschenktweise, Geliebte. Ich kann mir die Liebe Gottes nicht verdienen, das kann ich nicht. Gnade sei mit euch und Friede. Das Wort kennen wir, Shalom. Shalom sei mit euch. Eigentlich ganz sein, Fülle haben. Shalom, ich bin nicht mehr abgetrennt von Gott. Ich habe Heil, Glück und Fülle in Jesus. Da geht es jetzt nicht zuerst um die Umstände, um die Lebensumstände, sondern eben dieser Shalom besteht in einer wachsenden Gemeinschaft. In einer wachsenden Gemeinschaft. Wenn zwei sich lieb haben, diese Gemeinschaft miteinander wächst und sie heiraten, dann ist zunächst einmal nicht so wichtig, wie die Umstände sind, sondern dass wir zwei jetzt wirklich zusammengehören. Das ist die Erfüllung der Liebe, nicht die Sitzgarnitur im Wohnzimmer. Früher, da war solch eine Eheschließung nicht unbedingt von der Liebe bestimmt, sondern wie viel bringt die Braut mit oder wie viel hat er. Da muss Sache zu Sache in unseren schwäbischen Dörfern, so wie beim Salomo. Das waren keine Liebesheiraten, sondern da musste was Butter an den Fisch. Was Neues, dass etwas wächst im Besitz. Willst du Jesus eigentlich als deinen Geliebten, als dein Gegenüber? Oder willst du Jesus als Helfer? Willst du Jesus als deinen Geliebten oder willst du Jesus als den, der hilft? Das tut er auch, aber lang vor den Gaben kommt die persönliche Gemeinschaft. Willst du mit Jesus in einer Versorgungsehe leben? Das ist fad. Das denken Mütter immer. Hoffentlich heiratet meiner bald. Jetzt ist er schon 30, der braucht jemand, wo ihm die Wäsche wäscht und wo ihn gesund ernährt. Das ist eine Versorgungsheirat. Da wird nicht viel sich bewegen. Nein, Jesus in deiner Gemeinschaft, da werde ich froh. Da entfaltet sich meine Liebe. Ich freue mich an dir. Und dann mögen die äußeren Umstände sich verändern. Dann mögen das schwere Umstände sein. Aber du bist bei mir. Wie hat es im Lied geheißen? Und ob ich auch wanderte im finstern Tal. Mein Herz bleibt getrost darin, denn du bist bei mir. Das ist unsere zweite Überschrift, das Wachstum der Gemeinde. Gemeinde in Verfolgung und Bedrängnis. Verfolgung, da ist ein Wort, das war eine ganz direkte Gewaltanwendung. Verjagen, schlagen, so wie das in Orissa geschehen ist. So wie das in vielen Ländern dieser Erde täglich und stündlich geschieht, dass Menschen deswegen wirklich mit brutaler Gewalt angegriffen werden, aus einem einzigen Grund, weil sie Jesus Christus lieben, weil sie ihn als ihren Herrn bekennen. In ihren Verfolgungen und Bedrängnissen, Engwege, in die sie geführt werden, ganz wörtlich. Von den Anfechtungen her, das bleibt ja nicht irgendwie unbeeindruckt bei mir, sondern das packt mich doch. Wir sind doch keine Helden, auch die Christen in Orissa nicht. Was haben sie geweint? Was ist damit für Anfechtung verbunden? Ruft nicht Jesus am Kreuz sogar in seiner brutalsten Verfolgung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die Bedrängnisse, die Engwege, wo ich nicht mehr weitersehe. Glaubt nicht, dass die verfolgte Gemeinde eine Heldengemeinde ist. Die verfolgte Gemeinde ist eine zitternde Gemeinde. Eine tief angefochtene Gemeinde. In euren Bedrängnissen, in den Ausgrenzungen, in denen sie leben. Bis hin zu dem, wie das kommen wird, wenn der Herr dieser Welt seine Macht zementieren will und seinen Antichrist auf das Schild hebt. Dann heißt es in Offenbarung 13, man wird weder kaufen noch verkaufen können. Man habe denn das Mahlzeichen des Tieres. Das habe ich erlebt, 1985 war das wohl, der Sowjetunion. Wir hatten einige Adressen von christlichen Familien, die wir besuchen wollten. Und dann sind wir mit einem ortskundigen Christen losgezogen. Endlos, endlos. Dann hat die Stadt aufgehört, dann kam die Mülldeponie, Brachland, und ich habe gesagt, das kann ja nicht mehr sein. Wir sind sicher falsch. Doch, hat er gesagt, wir sind noch richtig. Da auf dem Zettel steht diese Straße. Und tatsächlich, soweit die Füße tragen, ich konnte kaum mehr, ganz am Rand außerhalb der Stadt eine kleine Siedlung. Dort haben die Christen gelebt. Übrigens, als wir da dem Haus eintraten, das war so mit einem großen Lattenzaun und einem Tor, und ich sag zu meiner Frau auf Schwäbisch, endlich sind wir da. Und da stand eine alte Frau im Garten und die sagt, was wollt ihr da? Das waren Auswanderer, aber schon Generationen vorher aus dem Schwabenland. Aus der Familie Palm hat sich herausgestellt, die hat ihr Zentrum in Schondorf. Und dann haben sie uns erzählt, ich habe gesagt, warum lebt ihr so weit draußen? Ja, sie haben gesagt, niemand von uns bekommt eine Wohnung in der Stadt. Niemand. Wer bekannt ist als Christ, es ist unmöglich, in einem Wohnblock oder sonst irgendwo eine Wohnung zu bekommen. Wir konnten gar nicht anders. Wir mussten hinter die Mülldeponie ganz draußen und haben dort unsere einfachen Häuser gebaut. Niemand von uns, haben sie gesagt, kann ins Krankenhaus, obwohl in der Sowjetunion kostenlose medizinische Versorgung war für alle. Wir werden nicht behandelt. Wer bekannt ist als Christ, lebt vollständig isoliert. Da ist er schon ein Stück weit vorab gebildet gewesen. Man kann weder kaufen noch verkaufen. Man ist nicht mehr integriert, eingebunden in die Gemeinschaft, sondern hinausgedrängt. So haben sie gelebt. Im Übrigen, wollte ich nicht erzählen, aber es ist wichtig jetzt. Als ich dann gefragt habe, was arbeitet ihr? Viele haben keine Arbeit gehabt, aber einige haben sehr verantwortliche Arbeiten gehabt. Lagerverwalter in einem großen Kombinat, in einer riesigen Fabrik, Chef über die gesamten Materialteile. Und als ich dann gefragt habe, bist du dazu gekommen, hat er gesagt, weißt du, bei uns wird unheimlich geklaut. Und bei mir haben sie gemerkt, ich bin ehrlich. Bei mir kommt nichts weg. Das ist ein christliches Zeugnis. Das ist ein christliches Zeugnis. Einige von ihnen waren Lastwagenfahrer. Es war ein lukrativer Job in der Sowjetunion, diese Lastwagen, riesige Dieseltanks. Und wisst ihr, was die Leute normalerweise, die Fahrer gemacht haben? Die sind ein paar Kilometer gefahren, dann haben sie den Diesel und den Kanister und verkauft. Dann haben sie gemeldet, Karren ist kaputt. Das haben Christen nicht gemacht. Die sind ihre Touren gefahren. Ausgegrenzte. Wir erleben das heute, den Beginn solcher Entwicklungen, ausgegrenzt. Wer nicht in der allgemeinen Meinung im Strom mitschwimmt, ausgegrenzt. Das ist dieser junge Mann, sehr intelligent, macht ein klasse Abitur. In der mündlichen Prüfung, welches Fach ist das? Biologie oder was? Die Evolution? Und da wird er dann gefragt und er weiß das alles aus dem FF, der kann das alles darstellen. Und dann sagt er am Ende der Prüfung, ich habe das jetzt Ihnen so gesagt, aber ich persönlich glaube, dass das die Bibel recht hat, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dann schauen ihn die Prüfer an und einer sagt, Sie sind doch so hochintelligent. Also das hätte ich nicht gedacht, schade um Sie. So beginnt Ausgrenzung. Das Wachstum der Gemeinde. Ihr ertragt es, ihr erduldet es, heißt es hier, eure Bedrängnisse und Verfolgung. Eigentlich wörtlich darunter bleiben, erdulden, in Geduld. Dahinter steht ein Bild. Wer schon mal im Orient war, im Nahen Osten oder so, der kennt dieses Bild. Da kommen die Esel beladen mit Säcken, zum Beispiel mit Erde oder Oliven oder was das ist, sind immer zwei Säcke. Das wird drüber gelegt, über den Eselsrücken und auf beiden Seiten hängen die Säcke. Es ist schwierig, so einen Esel zu beladen. Ganz arg schwierig. Wenn der nicht will, wisst ihr, was der macht? Der legt sich auf den Boden, streckt alle Viere und die Säcke sind weg. Er will nicht darunter bleiben. Die Gemeinde in Saloniki, sie trägt diese Last. Sie bleibt darunter. Man muss sich immer deutlich machen, die Verfolgung, das, was sie trifft, geschieht um ihres Glaubens willen, um ihres Herrn willen. Sie könnten sofort das alles von sich werfen, wenn sie absagen würden. Das war für mich tief beeindruckend. Ich habe so einen der Gemeindeältesten in Orissa gefragt, was denkst du, wie könnte das aufhören? Und dann hat er ein bisschen gelächelt und hat gesagt, siehst du da drüben, da war der Dorftempel. Dann hat er gesagt, wenn wir, das sind vielleicht 200 Meter gewesen, wenn wir zum Tempel gingen und würden eine Handvoll Reis mitnehmen und das vor dem Götterbild hinlegen und uns den Delek geben lassen, dann wäre alles vorbei. Dann wäre alles vorbei. Wir wären wieder voll aufgenommen in der Gemeinschaft. Sie haben uns sogar versprochen, wir würden ein neues Haus bekommen. Ein größeres Feld. Denkt einmal. Darunter bleiben. Darunter bleiben. Um Jesu willen. Das war die Situation. Jesus ist darunter geblieben. als er dort im Garten Gethsemane war, da kamen sie mit Schwertern und Spießen und den Fackeln. Jesus hätte alle Zeit der Welt gehabt, zu den Jüngern zu sagen, jetzt nichts wie weg, wir verdünnisieren uns. Er wäre jederzeit entkommen. Er blieb darunter. Die Stunde ist da. Wen sucht ihr? Ich bin's. Und einer will's abschütteln, der Petrus. Der will nicht darunter bleiben. Der will dreinschlagen. Er trifft ja nur die Ohrlappe, aber immerhin. Darunter bleiben. In einem anderen Gebiet unserer Missionsarbeit stehen wir in ganz großen Bedrängnissen. Jetzt, solange ich hier rede, in diesen Stunden zittert mein Herz mit unserem Bischof Singh. Er ist dort im Siler-Dschungel unterwegs, obwohl er vorher 6 Morddrohungen bekommen hat. Dort tobt ein Kampf zwischen kommunistischen Terroristen und der indischen Regierung. In den letzten Wochen wurden mehr als 100 Elitesoldaten umgebracht von den Terroristen. Und die haben zurückgeschlagen mit unerbittlicher Härte. Das hält sich die Waage. Es herrscht richtig Krieg. Und da stehen die Gemeinden dazwischen. Die Polizisten, die sagen zu unseren Pastoren, ihr seid ja, und wir haben mehr als 500 Gemeinden dort, ihr seid ja ständig unterwegs, ihr seid unterrichtet, meldet uns, wo die Terroristen sind. Und die Terroristen sagen, ihr kommt ja viel rum, ihr habt einen Überblick, wir können tagsüber uns nicht so bewegen, meldet uns, wo sich die Polizeikräfte konzentrieren. Was sollen sie denn tun jetzt? In dieser Situation hat er die Gemeindeältesten, die Pastoren, die Christen dort eingeladen. Wir haben lang darüber geredet. Ja, was soll ich sagen, hat er gesagt. Was ist unsere Aufgabe? Was können wir tun? Auf gar keinen Fall, dass wir uns zur Partei machen. In Zukunft sind wir die Polizisten-Christen. Oder die Terroristen-Christen. Nein, wir sind Christen, wir sind Jesus-Leute. Was sagt denn Jesus in solch eine Situation hinein? Und die Jesus-Situation, die war unbedingt vergleichbar. Als er im Israelland war, da haben auf der einen Seite die Römer brutal die Bevölkerung geknechtet und ausgebeutet. Und auf der anderen Seite die Zeloten, die Freiheitskämpfer. Keinen Pieps von Jesus. Nix. Doch, natürlich sehr viel. Jesus sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Das ist die Gemeinde Jesu bis heute. Das ist seine Linie, mit der er die Christen dort stärkt. Wir sind nicht Partei, wir sind Jesus-Leute. Und in dieser Situation, wir bekennen das. Wir bekennen uns weder zur Polizei noch zu den Terroristen, aber wir bekennen uns zur Liebe. Wir helfen zur Versöhnung. Wir wollen, und das haben sie schon oft getan, in solchen Kämpfen Verwundete pflegen. Wir wollen helfen. Das ist das Wachstum der Gemeinde. Die gegenseitige Liebe, sagt der Apostel, die wächst unter euch. Das ist der Mutterboden, aus dem alles andere wächst. Das ist der Mutterboden. Die Liebe wird ausdrücklich betont, eines jeden unter euch zum anderen. Leute, wir sind als Christen keine Sympathieclubs, sondern wir gehören zusammen und nehmen einander an in dieser Liebe, auch und gerade die, die uns Mühe machen. Sonst können wir nicht standhalten im Schweren. Es geht nicht. Da setzt der Satan an. Du merkst das in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinschaft, wo du lebst, in deiner Gemeinde. Du merkst das, da setzt der Satan an. Jesus sagt, von dieser letzten Zeit, und die Liebe wird in vielen erkalten. Die wird in vielen erkalten. Er wird den Bruder gegen den Bruder bringen. Er macht dich sauer gegen den anderen. Er macht dich empfindlich, sodass du sofort einschnappst. Nein, diese Liebe, dass die Frucht des Geistes in uns sich vermehrt, das ist Wachstum. Nur dort ist Wachstum möglich, wo die Liebe sich wirklich eingründet und entfaltet. Jetzt merke ich, dass ich mit der Zeit in Bedrängnis komme und lasse den dritten Teil weg. Schließen wir ab hier. Heute Abend mehr.
Ja, das Murren zeigt dir, dass wir gut durchgehalten hätten, aber zwei Herzen schlagen meiner Brust, das hauswirtschaftliche Herz der Vernunft, wo ich sage, du hast recht, wir schieben den Punkt auf heute Abend, das andere Herz, ich hätte auch locker noch eine Stunde zugehört, wäre auch kein Problem gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank, wir wollen miteinander beten. Vater, dieses Wort hat uns gut getan und wir wollen dir ganz herzlich dafür danken. Danke, dass das wirklich so ist, dass wir uns aussetzen dürfen deinem Reden unter uns und dass wir auch merken, wie dieses Wort in unser Leben hinein regnet und uns verändern will. Und du kennst uns, du kennst unsere ganzen Macken und Ecken, du kennst die unterschiedlichen Möbel, an die wir uns gewöhnt haben und die so unmöglich aussehen. Du kennst auch die Kleinkariertheit, mit der wir oft unterwegs sind. Und so wollen wir das Gehörte dazu nutzen, dass wir neu dich bitten, dass du nicht nur bei uns möbliert wohnst, sondern wirklich in unser Leben einziehen kannst. Dass du da Veränderung schaffen kannst und dass wir dieser Liebe, mit der du uns liebst, Raum geben können. Wir danken dir für jeden kleinen Mini-Bereich, für jede Erfahrung, für jeden Akzent, wo wir gemerkt haben, wie gut es tut, deiner Liebe Raum zu geben uns. Und wir danken dir, dass diese Liebe von dir unser Leben bestimmt. Und dann wollen wir dir auch ganz, ganz herzlich danken für all das Gute, was wir noch in unserem Land erleben. Wir danken dir für die Umstände, in denen wir leben können. Wir geben dir die Ehre, auch für einen solchen Tag wie heute, für allen Schutz, unter dem wir sind, für allen Raum, den du uns gibst, hab Dank dafür. Und natürlich wollen wir heute ganz besonders für die beten, die schon ganz anders diese Verse aus dem 2. Thessalonicher Brief erleben, Tag für Tag. Und wir schließen unser Gebet ganz besonders jetzt auch die Gemeinden in Indien ein, von denen wir gehört haben. Bitten dich für Bischof Singh und sein Reisen im Siddharth-Dschungel. Bitten dich für dieses Unterwegssein, diesen Augenblicken, bitten dich, dass du dein himmlisches Heer mitschickst und es zu seiner Bewachung unterwegs sein lässt. Gib Bewahrung, Schutz, Segen, Leitung des Geistes, wie nur du das tun kannst. Hab herzlichen Dank für all die Güte und Freundlichkeit, mit der du unser Leben umgibst. Wir preisen dich, ehren dich, unseren Gott. Freuen uns an dir. Danke für deine Gnade. Danke für deinen Frieden. Danke, dass wir in dir sein können. Amen.